Radio 3. Lebenswelten.
Herzlichen Glückwunsch, ihr Leute! Seit mehr als 40 Jahren fühlen wir Trauer in unseren Herzen und fühlen uns unterdrückt. Heute sage ich Glückwunsch zur Freiheit.
Heute empfinden wir alle tiefe Freude. Wir hätten den Sturz niemals erwartet. Aber heute sehe ich, wie das ganze syrische Volk feiert.
Ungewisse Freiheit. Syrien nach dem Sturz von Assad. Eine Sendung von Anna Osius, Nina Amin und Moritz Behrendt.
Syrien. Ein Land taumelt in die Freiheit. Die Menschen können selbst kaum fassen, was passiert ist. Quasi über Nacht ist die Assad-Diktatur Geschichte.
Früher hatte ich Angst, Kinder in diesem Land zu bekommen. Aber jetzt hat sich die Situation geändert. Ich werde Kinder bekommen, weil Syrien schön geworden ist.
Ende November beginnen islamistische Milizen einen beispiellosen Feldzug von Nordwestsyrien in Richtung der Hauptstadt Damaskus. Binnen weniger Tage nehmen sie teilweise fast kampflos eine syrische Großstadt nach der anderen ein. Aleppo, Hama, Homs und schließlich Damaskus.
Am 8. Dezember 2024 flieht der langjährige Diktator Bashar al-Assad ins Ausland, setzt sich nach Moskau ab. Die Syrerinnen und Syrer sind frei.
Aber sind sie das wirklich? Was haben die neuen islamistischen Machthaber mit dem Land vor? Was folgt nach der Euphorie? Assads Sturz ist ein Sturz ins Ungewisse für Syrien.
Und wir sind dabei, machen uns so schnell wie möglich auf den Weg nach Syrien.
Es ist noch ganz früh am Morgen, als wir uns einen Tag nach Assads Sturz in der libanesischen Hauptstadt Beirut auf den Weg machen. Zwei Autos vollgetankt und beladen. Das Ziel Damaskus, die syrische Hauptstadt jenseits der Berge, nur gut 100 Kilometer entfernt und doch unendlich weit weg. Wer nach Syrien will, muss erstmal über die Grenze. Die Stimmung ist angespannt. Wir wissen nicht, was uns dort erwartet. Wer sind die islamistischen Aufständischen, die jetzt in Syrien das Sagen haben? Es ist viel los am Grenzübergang. Vollgepackte Autos mit Syrerinnen und Syrern, viele Journalisten. Wir müssen raus aus den Autos zu den libanesischen Behörden. Der Pass wird gestempelt. Dann der syrische Grenzübergang oder das, was noch davon übrig ist. Als wir das letzte Mal vor Jahren hier waren, wurden wir von grimmigen, uniformierten Assad-Beamten lange befragt und hatten weiche Knie. Danach sind wir lange nicht mehr reingekommen. So muss man sich die DDR vorstellen, sagte damals eine Kollegin. Heute am Kontrollposten Milizionäre mit Kalaschnikows und Munitionsgürteln, fröhlich winkend und mit breiten Grinsen auf dem Gesicht. Ahlan wa sahlan, herzlich willkommen in Syrien. Wir werden einfach durchgewinkt.
No controls at all.
Wir haben niemanden verletzt, getötet oder geschlagen,
beteuert Kämpfer Ibrahim.
Die Assad-Soldaten haben einfach ihre Waffen niedergelegt und sind geflohen. Wir haben ihnen Sicherheit garantiert und gesagt, dass wir ihnen nichts tun werden.
Am Grenzposten liegt ein teurer Geländewagen auf der Seite. Die Windschutzscheibe ist von Einschusslöchern durchsiebt. Ganz so friedlich ist es hier offenbar nicht immer. In der Ferne hören wir Salven von Maschinengewehrfeuer. Kurz hinter uns passiert Abu Abu die Grenze, das Auto vollgestopft mit seinen vier kleinen Kindern, seiner Frau und Unmengen an Gepäck. 15 Jahre lang war der Syrer nicht in seiner Heimat und kann sein Glück kaum fassen.
Ich bin so glücklich. Ich war seit 15 Jahren nicht zu Hause. Alle meine vier Kinder sind im Libanon geboren. Dieses Gefühl, über die Grenze zu fahren, ist unbeschreiblich.
Und dann sind wir endlich in Damaskus. Beim Aussteigen knirschen leere Patronenhülsen unter den Füßen. Und in der Innenstadt wird gefeiert und aufgeräumt. Mariam schiebt einen Haufen Patronenhülsen, Reste von zerrissenen Assad-Bildern und alten Fahnen mit dem Besen zusammen. Gemeinsam mit einigen anderen Frauen hat sie spontan einen Aufräumtrupp in der Innenstadt gebildet.
Wir machen sauber, wir werden noch verrückt vor Freude. Wir wollen allen zeigen, dass wir zusammenarbeiten, Hand in Hand. Wir sind doch alle Syrer, ein Volk.
Nebenan wird gefeiert. Auf dem riesigen Kreisverkehr, dem zentralen Platz in der Innenstadt, steht ein verlassener russischer Panzer und dient als Hüpfburg und Tanzfläche. Dutzende Jugendliche und Kinder haben ihn erklommen, posieren für Fotos, jubeln. Die Vorbeifahrenden hupen. Leute winken aus den Autofenstern, rufen herzlich willkommen. Es ist, als wäre für einen Augenblick eine graue Decke von diesem Land genommen. Die Angst ist weg.
Die Angst, die in uns war, ist verschwunden. Ich hatte immer Angst, zum Militärdienst eingezogen zu werden. Deshalb bin ich nicht mehr ausgegangen. Jetzt geht es uns besser.
Aber ist die Angst wirklich verschwunden oder sind nur die, vor denen man Angst haben muss, andere geworden? Zwischen den Feiernden überall Kämpfer mit langen Bärten und Sturmgewehren, eindeutig Islamisten. Unser spontaner Eindruck, so richtige Sympathieträger sind das nicht. So mancher, mit dem wir sprechen wollen, traut sich nicht, etwas zu sagen. Mehr als 50 Jahre Diktatur und Spitzelstaat haben in Syrien tiefe Spuren hinterlassen.
Wie grausam Assad geherrscht hat, sehen wir an dem Ort des Schreckens, nahe Damaskus. Sednaya, das berüchtigte Foltergefängnis, im Volksmund nur das Schlachthaus genannt.
Kein Fenster, noch nicht mal eine Luke. Handytaschenlampen flackern wie Irrlichter in völliger Dunkelheit. Trümmer liegen auf dem Boden. Es riecht nach Muff und Kot. Zehntausende waren hier eingesperrt, zusammengefercht in vergitterten Zellen wie Vieh. Dutzende sollen es pro Zelle gewesen sein. Einer davon, der Bruder von Mohammed. Gerade mal 18 Jahre alt war Basil, als er verschwand, abgeholt von Assads Schergen. Warum? Mohammed zuckt mit den Schultern. Er war doch erst 18, sagt er verzweifelt, hatte doch alles noch vor sich.
Er war bei einer Demonstration. Wir wollten Freiheit, haben damals Freiheit gefordert. Er war doch noch jung, noch nicht erwachsen. Sie haben ihn mitgenommen. Das ist jetzt 14 Jahre her. Unserer Mutter geht es sehr schlecht. Sie wurde krank vor Sorge.
Zweimal durfte die Familie Basil in Sednaya besuchen. Fast hätten sie ihn nicht erkannt.
Seine Zähne waren ausgeschlagen, seine Augenbrauen ausgerissen, seine Haare rasiert. Er war sehr schwach und zitterte im ganzen Körper. Er wog über 100 Kilo, als er ins Gefängnis kam. Jetzt waren es nur noch vielleicht 30.
Nach diesem Besuch hat Mohammed seinen Bruder nie wieder gesehen. Man habe ihm gesagt, Basil sei in einem Krankenhaus verstorben, erzählt er. Aber er mag das nicht glauben. Sie haben keine Papiere bekommen, keinen Ausweis von ihm, nichts. Seit Tagen kommt Mohammed nun nach Sednaya und sucht verzweifelt Gewissheit, irgendeinen Hinweis auf seinen Bruder.
Ich hoffe so sehr, dass ich ihn finden kann. Bei Gott, ich werde überall Feiern veranstalten. Ich werde durchdrehen, wenn Sie hier einen jungen Mann lebend finden.
Viele Angehörige sind an den Ort des Grauens gekommen, vielleicht auch aus Sehnsucht, dem Versuch, den vermissten Liebsten wenigstens räumlich nahe zu sein, auch wenn sie möglicherweise schon längst nicht mehr leben. Tausende sind einfach verschwunden in den Jahren des Assad-Regimes und niemand weiß, wo sie geblieben sind. Der Boden im Erdgeschoss des Gefängnisses ist übersät mit Papierschnipseln, fast wie das Konfetti der Befreier. Es sind die Reste handschriftlicher Aufzeichnungen, Listen, Namen. Überall wühlen Angehörige in den Papieren, suchen in den zerrissenen Papierstücken verzweifelt den Namen, der für sie alles bedeutet, den ihres Vaters, Ehemanns, Bruders. Maiz und ihre Tante Mariam haben sich über eine Liste gebeugt, die sie in der Dunkelheit gefunden haben. Die 24-Jährige leuchtet mit der Handytaschenlampe. Ihre alte Tante geht die Namen durch. Sie suchen den Vater von Maiz.
Es geschah 2013. Er war Lehrer und wurde auf dem Weg zur Arbeit verhaftet. Er wurde des Terrorismus beschuldigt. Aber er hat doch niemandem etwas getan. Er war nicht politisch. Wir haben nie wieder etwas von ihm gehört. Wir haben überall nachgefragt, aber es hieß immer, sein Name existiert nicht. Er hat 4 Töchter zurückgelassen. Ich habe sie allein großgezogen.
Maiz bricht in Tränen aus. Sie war 13, als ihr Vater verschwand und kann sich noch gut an ihn erinnern.
Er war ein wunderbarer Mensch. Alle liebten ihn. Er war mittelgroß und blond. Alle liebten ihn.
Was sie hier sucht, ist Gewissheit. Egal wie. Wenn es doch wenigstens eine Todesnachricht gäbe. Sie wolle abschließen können, sagt sie noch. Auch deswegen ist sie gekommen. Dann höre das Herz auf zu brennen. Und dieser Ort, so sagen sie, sollte für immer vernichtet werden, damit nie wieder ein solches Gefängnis entsteht. Mohammed, der seinen Bruder sucht, ist einen winzigen Schritt weitergekommen. Er hat den Namen des 18-Jährigen auf einer Transportliste gefunden, datiert Tage nachdem man der Familie gesagt hatte, sein Bruder sei tot. Heißt das, dass er noch lebt? Mohammeds Suche wird weitergehen. Draußen vor dem Gefängnis sitzt eine Frau auf einem Stein und starrt ins Leere. Um sie herum tausende Papierschnipsel, herausgeweht aus dem Gefängnis. Namen stehen darauf. Der Wind trägt die Papierschnipsel davon. Und damit für viele die Hoffnung, den Vater oder Ehemann doch noch zu finden.
Amjad Hamoud scannt Dokumente ein. In seinem Büro in Damaskus steht modernste Technik. Akten, die zu zerknittert und halb zerrissen sind, werden abfotografiert. Es sind wichtige Beweise der Gräueltaten in syrischen Gefängnissen, die unter Assad begangen wurden.
So können wir nachvollziehen, wie und wo die Opfer von Zwangsverschleppungen verschwunden sind. Danach überprüfen wir, wer für die Unterzeichnung der Hinrichtungen verantwortlich war. Auch medizinische Besuche in Krankenhäusern werden untersucht. In den Dokumenten stehen oft die Namen der behandelnden Ärzte, wodurch wir ihre Rollen ebenso wie die der Offiziere rekonstruieren können.
Der 35-Jährige ist nach dem Sturz von Assad in seine Heimatstadt Damaskus zurückgekehrt. Eigentlich lebt er in Berlin, arbeitet dort für das Syrische Zentrum für Rechtsstudien und Forschung. Eine Nichtregierungsorganisation, die seit mehr als einem Jahrzehnt von Berlin aus für Gerechtigkeit kämpft. Gegründet hat sie der syrische Menschenrechtsanwalt Anwar El-Bouni. Auf Basis seiner Recherchen und Aussagen kam es zum weltweit ersten Strafprozess wegen Staatsfolter in Syrien am Koblenzer Oberlandesgericht. Zwei syrische Geheimdienstler wurden verurteilt. Jetzt ist Amjad El-Bounis Mann in Damaskus. Er hat Jura studiert, sichtet mit einem Team täglich Akten. Die detaillierten Berichte über Folter und Misshandlungen gehen nicht spurlos an ihm vorbei.
Ich bin einer von denen, die an denselben Orten festgehalten wurden. Die Gerichtsverfahren, die stattfanden, sind dieselben, die ich erlebt habe. Aber ich bin lebend herausgekommen, während viele andere es nicht geschafft haben. Das ist mein Antrieb, der mich weitermachen lässt, auch wenn es belastend ist. Das ist keine Arbeit, die ich mache und dann beiseite lege. Es ist ein fester Bestandteil meines Lebens geworden.
Während der Revolution waren er und seine Brüder politisch aktiv gegen das Assad-Regime, erzählt Amjad, mit Anfang 20. Damals wurde er verhaftet.
Diese Erinnerungen überwältigen mich. Oft weine ich während der Arbeit an den Akten, aber diese Folter haben alle Syrer erlebt.
Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, Terroristen zu unterstützen. Man brachte ihn an verschiedene Orte des Geheimdienstes. Am Schluss bezahlte die Familie Bestechungsgelder. Die Brüder wurden freigelassen. Amjad floh aus seiner Heimat. Jetzt will er helfen, die Schicksale der zigtausenden politischen Gefangenen aufzuarbeiten.
Unser Ziel ist es, die Wahrheit ans Licht zu bringen, die Ereignisse in Syrien aufzudecken und herauszufinden, was mit den verschwundenen Menschen geschehen ist.
Aber wie kann begangenes Unrecht aufgearbeitet werden? Für Amjad steht fest, ohne Gerichtsprozesse in Syrien geht es nicht. Keine Versöhnung, kein Ende des syrischen Trauma.
Das gesamte System, die Geheimdienstabteilungen, das Militär, die Sicherheitsdienste wie die Luftwaffengeheimdienste, alle müssen vor Gericht gestellt werden.
Die neuen Machthaber in Syrien haben angekündigt, dass sie schwere Verbrechen des Assad-Regimes verfolgen wollen. Amjad hofft, dass das auch gilt, wenn es darum geht, Bashar al-Assad aus dem russischen Exil zu holen. Es gebe viele politische Interessen zwischen Syrien und Russland, meint Amjad, viel Verhandlungsmasse. Russland hat noch Militärbasen im Land, möchte die auch behalten.
Syrien möchte, dass Russland bleibt und Russland möchte ebenfalls bleiben. Ich denke, dass es bald möglich sein wird, Bashar al-Assad an Syrien oder ein Gericht auszuliefern. Dieser Tag rückt näher und hoffentlich werden wir Bashar al-Assad eines Tages in einem Käfig der Anklage sehen.
In den ersten Wochen nach Assads Sturz geben sich in Damaskus ausländische Politiker die Klinke in die Hand. Sie wollen Tuchfühlung aufnehmen mit der neuen Führung, herausfinden, ob sich mit ihnen zusammenarbeiten lässt.
Aus Deutschland kommt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Wir begleiten sie gemeinsam mit ihrem französischen Kollegen Jean-Noël Barrot beim Besuch im Foltergefängnis Sednaya.
Menschen sind hier in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus durch die Hölle gegangen, wurden umgebracht mit Methoden, die man sich in einer zivilisierten Welt nicht vorstellen kann.
Mit der Erfahrung aus zwei Diktaturen könne Deutschland Syrien dabei helfen, Wege der Aufarbeitung zu finden, sagt Baerbock. Das Angebot macht sie nicht in Sednaya, sondern an einem ganz anderen Ort, dem Präsidentenpalast. Dort, wo der polierte Marmor glänzt, dort, wo Diktator Assad noch bis vor kurzem Gäste empfangen hat. Dort, wo sie jetzt ein ganz anderer Mann erwartet. Ahmed al-Sharaa, der neue starke Mann Syriens. Ein Islamist mit Vergangenheit beim IS und bei Al-Qaida. Nach dem Gespräch macht Baerbock deutlich, Hilfe aus Europa für den Neuaufbau Syriens wird es geben, aber nicht um jeden Preis.
Europa wird unterstützen, aber Europa würde nicht Geldgeber neuer islamistischer Strukturen sein.
Ahmed al-Sharaa, der Islamist an der Spitze des Staates, hält sich mit programmatischen Aussagen noch zurück.
Es ist keine leichte Aufgabe, in der Übergangsphase zu führen. Niemand kann einfach kommen, wichtige Entscheidungen treffen und erwarten, dass sie sofort umgesetzt werden. Wir sind noch im Prozess, die Dinge einfach zu managen.
Al-Sharaa betont immer wieder, die Minderheiten in Syrien, Christen, Kurden, Drusen, Alawiten, sie sollen einbezogen werden in den Prozess des politischen Neuaufbaus. Es ist auch die Forderung der Europäischen Union. Ende Januar lässt sich al-Sharaa zum Präsidenten ernennen. Noch regieren die Islamisten alleine, besetzen Posten und offenbaren mit manchen Äußerungen auch ihr Weltbild. So deutete der Justizminister der Übergangsregierung Shadi al-Wissi kurz nach der Machtübernahme an, künftig werde das Richteramt für Frauen nicht mehr zugänglich sein. Anwalt Hassan Ali Abdullah hält das für ein Gerücht.
Das ist falsch. Der Justizminister hat bestätigt, dass sowohl Richter als auch Richterinnen weiter ihr Amt ausüben können, ohne Diskriminierung.
Wir treffen den Anwalt in seinem Büro etwas außerhalb von Damaskus. Links hinter ihm hängt seine schwarze Anwaltsrobe. Auf der rechten Seite steht die neue syrische Flagge, grün-weiß-schwarz mit drei roten Sternen in der Mitte. Er hat unter Assad praktiziert, er wird dies unter den neuen Machthabern tun. Die Sorge, dass islamisches Recht in Syrien bald in radikaler Form praktiziert wird, die teilt er nicht. Schon unter Assad, erzählt er uns, sei das islamische Recht die wichtigste Quelle der Rechtsprechung gewesen.
Allerdings setzt Syrien die Scharia nicht im strengen Sinne um, indem Hände abgeschnitten werden oder mit anderen drastischen Strafen.
Während er dies sagt, streicht er mit seinem Finger an seiner Kehle entlang. Damit sei auch unter den neuen Machthabern nicht zu rechnen, meint der Anwalt.
Andere sind sich da nicht so sicher. Sie verweisen auf ein Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert. Es zeigt den heutigen Justizminister im Jahr 2015. Zu sehen ist, wie al-Wissi die Hinrichtung einer Frau beaufsichtigt hat, der Prostitution vorgeworfen wurde. Bilder wie diese und auch solche, die aktuelle Gräueltaten von Islamisten zeigen sollen, machen vor allem den Angehörigen der Minderheiten in Syrien Angst.
Alle sind besorgt, alle. Du merkst die Veränderungen in der Nachbarschaft, in der Gemeinschaft. Wir wissen nicht, was noch passiert.
In der Kirche der heiligen Theresa in Damaskus treffen wir Rowayda und Mirna. Die beiden Frauen beten, sie hoffen, dass es friedlich bleibt und sie fürchten, dass die Christen keine Zukunft mehr haben im neuen Syrien.
Ja, ich habe schon Angst. Heißt es nicht, dass man die Ungläubigen töten soll? Wir Christen sind doch damit gemeint, oder? Unser Blutvergießen ist also gestattet.
Franziskanerpater Firas Lutfi war gemeinsam mit anderen christlichen Würdenträgern zum Gespräch bei Ahmed al-Sharaa eingeladen, dem neuen starken Mann in Syrien. Eine Sache hat ihm Hoffnung gemacht.
We heard about him refusing the terminology of minority.
Wir haben gehört, dass er uns nicht als Minderheit ansieht. Ich lehne diesen Begriff auch ab.
What is his vision of Syria?
Lutfi sieht seine Gemeinschaft als integralen Bestandteil eines Syriens, in dem viele Religionen und Ethnien zu Hause sind. Aber er sieht auch, dass viele Fragen noch nicht beantwortet sind. Wie genau stellen sich die neuen Machthaber den Umgang mit den Christen im Land vor? Werden Männer und Frauen gleichberechtigt sein? Und was genau wird in der Verfassung festgeschrieben? Noch größere Sorgen als bei den Christen nehmen wir unter den Alawiten wahr. Hassan Ahmad lebt in der Nähe der Stadt Tartus an der Küste, dort, wo die meisten Angehörigen der Glaubensgemeinschaft leben.
Die Alawiten sind voller Sorge. Meine Freunde sagen mir ständig, Hassan, sie werden uns abschlachten, wenn nicht heute, dann morgen. Und wenn nicht morgen, dann ganz sicher übermorgen.
Sie, das sind die neuen Herrscher. Vielen Islamisten gelten Alawiten als Ungläubige. Die Gemeinschaft der Alawiten ist aus dem Schiitentum hervorgegangen. Vor allem aber gehört Ex-Präsident Bashar al-Assad der Glaubensgemeinschaft an. Seit Assads Sturz verbreiten sich immer wieder Meldungen über Gräueltaten an Alawiten durch islamistische Milizen. Die HTS behauptet, sie gehe nur gegen bewaffnete Kräfte des alten Regimes vor. Alawitinnen wie Noura Ahmed sprechen dagegen von wahllosen Verhaftungen.
Mein Mann wird vermisst. Wir wissen nichts über ihn. Sein Handy ist aus. Ich habe nur gehört, er soll in einem Gefängnis in Idlib sein.
Das Islamistenbündnis HTS ist aktuell die stärkste militärische Kraft im Land. Die einzige ist sie nicht. Im Norden dauern auch Wochen nach dem Machtwechsel in Damaskus die Gefechte an, zwischen von der Türkei unterstützten Milizen und kurdischen Kräften. Kommandeure der kurdischen YPG-Miliz warnen zudem davor, dass auch die Dschihadisten des IS noch im Land aktiv seien.
Es gibt hunderte Kämpfer des IS. Sie bewegen sich jetzt frei im ganzen Land. Aus meiner Sicht teilen die neuen Herrscher in Damaskus die gleiche Ideologie wie der IS.
Viele Geflüchtete haben sich auf den Weg zurück in ihr Land gemacht.
Auch Hassan und Bashar Salam sind zurück. Sie verputzen die Wände ihrer Wohnung. Eine Woche nach dem Sturz von Diktator al-Assad haben die beiden Brüder sich im Libanon auf dem Weg in ihre Heimat gemacht. Nach 12 Jahren im Exil richten sie nun ihre teilweise zerstörte Wohnung wieder her.
Letztlich haben wir keinen anderen Ort als unser Land. Woanders wären wir nicht glücklich, auch wenn die Situation hier schwierig ist. Es gibt kaum Strom und viele Häuser sind zerstört. Dann bauen wir sie halt wieder auf.
Sagt der 28-jährige Hassan. Für ihren Neuanfang haben sie ein paar Werkzeuge und viel Hoffnung. Sonst nicht viel, erzählt sein älterer Bruder Bashar.
Wir haben keine Arbeit und kein Einkommen. Jetzt renovieren wir die Wohnung mit unseren eigenen Händen. Bezahlen könnten wir niemanden dafür. Also machen wir es selbst.
In ihrer Nachbarschaft in Samalka, einem Vorort von Damaskus, ist die Zerstörung groß. Immerhin in der Wohnung, in der die beiden ihre Kindheit verbracht haben, sind die Schäden nur oberflächlich. Das Zimmer ihrer Mutter haben sie schon einigermaßen hergerichtet. Was die Zukunft bringt, wissen die Brüder nicht. Momentan, so sagen sie, leben sie von Tag zu Tag. Aber immerhin in den eigenen 4 Wänden, in der eigenen Heimat.
Die Lage im Land wird sich hoffentlich verbessern. Aber es wird dauern. Es ist, als ob wir 100 Jahre zurückgeworfen wurden. Nicht 10 oder 20 Jahre, 100 Jahre, wenn es um Wasser, Strom und Infrastruktur geht. Aber mit der Zeit wird es besser, so Gott will.
Heute ist Donnerstagabend. Das bedeutet, ab morgen ist Wochenende.
Wir treffen Ahmed Bashar, der seinen Urlaub für einen Kurzbesuch nutzt. Der Deutsch-Syrer arbeitet als Elektroingenieur bei einem großen Berliner Energieversorger. Begeistert zeigt er uns die Häuserdächer in der syrischen Hauptstadt.
Ich kann es gar nicht warten, bis ich meinen Arbeitskollegen zeige, dass wir da überall Solaranlagen haben.
Beim Thema Solarenergie sei man in Damaskus viel weiter, schwärmt der 31-Jährige.
In Deutschland gab es eine lange Zeit Forderung, dass Leute Solaranlagen auf Dächer haben. Hier fast jeder Dach.
Solaranlagen, um die größte Not zu lindern. Oft ist es die einzige Möglichkeit, überhaupt Strom für den Kühlschrank oder Beleuchtung am Abend zu generieren. Strom aus der Leitung gibt es eine halbe Stunde morgens und eine halbe Stunde abends, wenn es gut läuft. Erzählen uns die Leute. Ganze Straßenzüge sind nach Sonnenuntergang unbeleuchtet. Wenn jetzt die EU-Sanktionen gegen Syrien zeitweise aufgehoben werden, können Gelder aus dem Ausland in den Wiederaufbau der maroden Energieversorgung fließen. Allerdings fordern Experten ein endgültiges Ende der Sanktionen. Investoren, die ins Land kommen wollen, bräuchten schließlich Sicherheit. Siemens beispielsweise. Pläne für den Bau eines Kraftwerks in Syrien liegen seit mehr als 10 Jahren in der Schublade. Ahmed Bascha setzt auf genau diese deutschen Firmen, auch für seine berufliche Zukunft.
100%. Also wenn ich das kombinieren kann, indem ich für eine deutsche Firma Syrien aufbauen kann, das wäre bei mir das Best-Case-Szenario.
Auch Ahmed aus Berlin weiß, dass der Aufbau ein Kraftakt wird. Er ist erstmal optimistisch und hofft auf viele Geldgeber aus dem Ausland. Wo sieht er seine Zukunft? In der alten Heimat oder in Berlin? Schwer zu sagen, meint Ahmed. Seine Gefühlslage beschreibt er so.
Du warst richtig in jemanden verliebt und du dachtest, er ist nicht mehr da oder er ist tot. Und dann hast du irgendwann jemand anderes kennengelernt. Du bist jetzt verheiratet, du hast auch Kinder. Plötzlich kommt die erste Liebe wieder. Was machst du da?
Denn auch Deutschland hat er viel zu verdanken und auch dort werden Elektroingenieure dringend gebraucht. Nach seiner Rückkehr nach Berlin schreibt er uns, er ist dabei, einen Verein zu gründen. Fast 50 syrische Ingenieure in Deutschland haben sich gemeldet, wollen helfen, Syrien wieder aufzubauen. Für einige eventuell der erste Schritt, wieder in die alte Heimat zurückzukehren.
Ungewisse Freiheit. Syrien nach dem Sturz von Assad. Sie hörten eine Sendung von Anna Osius, Nina Amin und Moritz Behrendt. Es sprachen die Autorinnen und der Autor sowie Florian Zelt, Andreas Herrler, Katja Bigalke und Ute Weber. Eine Produktion des ARD-Studios in Kairo.